NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Im Studio begrüßt Sie Michael Hollenbach. Bis halb eins widmen wir uns diesen Themen. Weinen über Jerusalem, ein Gespräch mit der Oldenburger Theologin Annette Christine Lenk über den Israel-Sonntag der Evangelischen Kirche. Ich zeige, was ich will, Musliminnen und Mode. Außerdem Nein zur glutenfreien Kommunion. Vatikan verlangt Hostien, die aus reinem Weizenmehl bestehen. Und Glaube unter Tage. Berggeister im Goslarer Rammelsberg. Heute begeht die evangelische Kirche in ihren Gottesdiensten den sogenannten Israel-Sonntag. Damit ist nun keine Solidaritätsfeier mit der aktuellen israelischen Regierung gemeint, vielmehr geht es um das grundsätzliche Verhältnis zwischen Christen und Juden. Vor der Sendung habe ich mit der Theologin Annette Christine Lenk gesprochen. Sie ist in der Oldenburger Landeskirche zuständig für den christlich-jüdischen Dialog. Ich habe sie gefragt, warum die Protestanten diesen Israel-Sonntag begehen.
Die traditionelle Bezeichnung für den Israel-Sonntag ist ja der Gedenktag der Zerstörung Jerusalems. Dazu finden wir im Lukas-Evangelium auch einen Text: Jesus weint über die Zerstörung Jerusalems. Der Israel-Sonntag ist Erinnerung daran, dass wir fest verbunden sind mit dem Volk Gottes. Nicht, dass die Kirche an die Erwählung des Volkes Gottes getreten wäre, aber wir feiern die Erinnerung daran, dass wir an einen gemeinsamen Gott glauben, nämlich den Gott Sarahs, Abrahams, Isaaks, an den Gott, den Jesus seinen Vater nennt. Natürlich ist der Israel-Sonntag auch ein Bußgottesdienst, weil wir uns daran erinnern, dass es, und da sage ich mal deutlich, durch uns die Idee der Vernichtung des Volkes Israel gab und wir aufgrund unseres Friedenszeugnisses und des Eintretens für Gerechtigkeit immer wieder daran erinnern müssen, dass das eine so furchtbare Tat war, dass wir Grund genug haben, immer wieder da auch Buße zu tun.
Würden Sie eigentlich sagen, dass die antijudaistischen Tendenzen, die es ja jahrhundertelang in den Kirchen, auch im Protestantismus gab, dass die mittlerweile vollkommen überwunden sind? Oder kann man sagen, dass solche Gruppen wie die messianischen Juden, die es ja auch im Umfeld des Protestantismus gibt, dass die doch noch ein Anzeichen dafür sind, wie schwierig das Verhältnis ist?
Also erstmal sehen wir im Alltag unseres Lebens, dass Antijudaismus bzw. Antisemitismus überhaupt nicht überwunden sind, sondern dass das offenbar noch sehr tief in zu vielen Menschen ist und wir als christliche Kirche, als protestantische Kirche haben es mitnichten geschafft, den Antijudaismus und den Antisemitismus zu verbannen. Ich weiß auch gar nicht, wie das gehen soll. Ich glaube, dass wir immer nur wieder daran erinnern müssen, dass jegliche Form gegen das jüdische Volk, gegen jüdische Lebensweise, wie auch immer zu sein, nicht akzeptabel ist für uns als Christen.
Es gab ja auch vor 2 Jahren Irritationen wegen einer theologischen Debatte um die Unterscheidung zwischen dem alten, in Häkchen jüdischen Testament und dem neuen christlichen Testament. Der Berliner Theologieprofessor Notker Slenska argumentiert ja, das alte Testament sei eher so etwas wie ein Geschichtenbuch einer ethnischen Stammesreligion, also des Judentums. Können Christen also auch nur mit dem neuen Testament auskommen?
Eindeutig nein, das können sie nicht. Was macht aber Notker Slenska? Notker Slenska weist in seinem Aufsatz Altes Testament und Kirche oder braucht die Kirche noch das Alte Testament, weist er deutlich darauf hin, dass wir die Texte der hebräischen Bibel sozusagen nicht christlich umzuinterpretieren haben. Das finde ich sogar sehr richtig, da deutlich darauf hinzuweisen. Sicherlich ist ihm gelungen, darüber nachzudenken, welche große Bedeutung die Schriften der hebräischen Bibel für uns haben. Ich kenne keine Beerdigung, in der nicht ein jüdisches Gebet, nämlich ein Psalm, gebetet wird. Ich kenne ganz viele Menschen, denen der 23. Psalm, der Herr ist mein Hirte, so im Inneren ist, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Und das ist meine Überzeugung, dass wir ohne die hebräische Bibel nicht sein können.
Ein anderer Punkt, auch in christlichen Gruppen findet ja die BDS-Bewegung, die israelische Produkte aus den besetzten Gebieten boykottiert, Unterstützung. Würden Sie als Bürgerin, also nicht unbedingt als Theologin, aber als Bürgerin den Boykott von Produkten aus den besetzten Gebieten unterstützen?
Ich unterstütze gar keinen Boykott, weil ich frage, was Boykott für eine Form von Auseinandersetzung ist. Ich weiß auch nicht, wen ein Boykott in Wirklichkeit trifft, egal da oder woanders. Ich glaube, dass wir viel mehr in der Kommunikation zu bleiben haben, aufmerksam zu machen haben. Aber ob ein Boykott das richtige Mittel ist, das sage ich weder als Theologin noch als Bürgerin. Und ja.
Aber der kirchlich stark getragene Boykott damals gegen Südafrika, gegen die Apartheidspolitik, galt ja eigentlich als sehr erfolgreich.
Ja, und ich weiß auch nicht, ob ich den grundsätzlich für richtig halte, weil ich Boykott für mich nicht als eine Form der Auseinandersetzung halte.
Die Oldenburger Theologin Annette Christine Lenk über den Israel-Sonntag und den christlich-jüdischen Dialog. Auch wenn muslimische Frauen Kopftuch oder lange Gewänder tragen, bedeutet das nicht, dass ihnen Mode egal wäre. Die meisten legen schon Wert auf ein schickes, modernes Outfit. Simone Horst hat sich in Norddeutschland umgehört.
Wenn eine Frau jetzt sich in die Öffentlichkeit begibt, dann muss sie komplett bedeckt sein, außer ihr Gesicht und ihre Hände dürfen zu sehen sein. Die Kleidung sollte eben was Schlichtes sein und nicht eng angelegen sein und nicht durchsichtig.
So erklärt Abdul Rahman die islamischen Kleidervorschriften. Er arbeitet in einem Geschäft für muslimische Mode in Hamburg. Im Eingangsbereich seines Ladens hängen islamische Gewänder für Herren. Eine Etage höher befindet sich das Paradies einer jeden traditionell muslimischen Frau. Eine ganze Etage voller Gewänder und Kopftücher, jeweils in schlichten Varianten oder mit Verzierungen versehen. Yaren ist Auszubildende in Abduls Laden. Die 20-Jährige hält sich an die islamischen Kleidervorschriften. Auch heute trägt sie ein Kopftuch, also einen Hijab und ein schwarzes, weites Gewand.
Also viele ziehen halt das Gewand an, darunter ist meistens eine Hose, also das sieht man ja nicht.
Wenn sie unter sich sind, so Yaren, dürfen Musliminnen sich kleiden, wie sie möchten. Nur weil sie ein Kopftuch tragen, ist ihnen Mode nicht egal.
Man ist ja eine Frau, ne? Unter Frauen machen wir das sowieso. Da zeigen wir unsere anderen Seiten. Nicht so, wie wenn wir rausgehen. Aber wenn man halt so zwischen Frauen so eher feiert, zum Beispiel Henna-Abend, da erkennt man die meistens gar nicht mehr.
Es gibt aber auch solche, die sich zwar islamkonform anziehen, dabei aber auch in der Öffentlichkeit nicht auf moderne Mode verzichten möchten. Sunja aus Berlin hat ihren eigenen Stil.
Eigentlich sehr einfach gehalten, nichts eng anliegendes, mehr Nude-Töne, also nichts Grelles. Das ist mein Style.
Sunja veröffentlicht immer wieder Outfits von sich in den sozialen Medien. Sie trägt gerne weite Hosen und lange Strickjacken. Viele Klamotten kauft sie in Malaysia. Die junge Muslimin will mit ihrem Instagram-Profil zeigen, dass es auch Frauen wie sie gibt.
Da können aber auch Leute wie ich beispielsweise durch ihren Instagram-Account auch mehr darauf aufmerksam machen. Und ich finde, sie sollten mutiger werden.
Auch Tina aus Hamburg zieht keine langen Gewänder an, wenn sie auf die Straße geht. Aber sie achtet auf gewisse Details.
Dass es nicht durchsichtig ist, darauf, dass es nicht zu kurz ist und nicht zu eng anliegt. Sodass die wichtigsten Körperteile bedeckt sind.
Ihre Outfits findet sie hauptsächlich bei großen Modeketten. Manchmal kauft sie auch in Läden speziell für islamische Kleidung. Nur weil eine Frau ihren Körper bedeckt und ein Kopftuch trägt, heißt das aber nicht, dass sie auch ihre Persönlichkeit abgibt, sagt Tina.
Ja, so Mode ist ja eine Art, auch auszudrücken, wenn man selber ist. Deswegen ist es auch schwer manchmal, gerade mit muslimischer Mode, weil viele irgendwann ihre Identität so daran lassen komplett und alle sehen gleich aus. Und das war zum Beispiel mein Problem anfangs, als ich angefangen habe, mich bedeckter zu kleiden, dass ich einen Weg finde, mich bedeckt anzuziehen, sodass es meiner Religion entspricht, aber gleichzeitig auch ich selbst zu sein.
Das sieht auch die Bloggerin Sunja aus Berlin so.
Ich mag es einfach nicht, wie alle auszusehen. Also ich würde niemals von mir selbst behaupten, dass ich eine Trendsetterin bin oder dass ich Trends verfolge. Ich lasse mich sehr, sehr gerne inspirieren, wenn ich sehe, dass Frauen schöne, weite Mäntel tragen, minimalistische Schnitte. Sowas finde ich sehr, sehr schön.
Besonders in den USA und in England leben viele junge muslimische Frauen, die sich bedeckt, aber modern kleiden. Hijabistas nennen sie sich. Eine Verbindung aus den Wörtern Hijab und Fashionista. Und auch in der muslimischen Modewelt gibt es immer wieder neue Trends. In diesem Sommer sind Kleider und Kopftücher aus Jersey angesagt und Pastelltöne. Gerade wenn es darum geht, wie die Kopftücher gebunden werden, lassen sich Frauen immer wieder etwas Neues einfallen, beobachtet Sunja.
Also ich habe mehr Frauen in meinem Freundeskreis, die Turban tragen oder das Kopftuch halt locker gewickelt.
Wichtiger als ein Modetrend ist ihr aber, dass Frauen das anziehen, worin sie sich wohlfühlen.
Und wirklich nur das zu zeigen, was man möchte. Und das ist mit unglaublich viel Selbstbewusstsein verbunden. Und da ziehe ich mein Hijab vor, aber nur, wenn ich unter Frauen bin.
Ein Beitrag von Simone Horst. Und damit zu den Meldungen in Blickpunkt Diesseits, dem Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info.
Der Hildesheimer Bischof Norbert Trelle erhofft sich von dem jetzt vorliegenden Gutachten über Missbrauchsvorwürfe in seiner Diözese ausreichende Klarheit und eine differenzierte Beurteilung der Fälle. Trelle betonte, dass sich die Glaubwürdigkeit der Kirche nur mit Vertrauen zurückerlangen lasse. Eine Kirche, die sich um die Opfer kümmere, Verfehlungen in den eigenen Reihen konsequent aufarbeite und alles dafür tue, sie in Zukunft zu verhindern, sei eine glaubwürdige Kirche. Nach NDR-Informationen lag das Gutachten des Münchner Instituts für Praxisforschung und Projektberatung dem Bistum am Montag vor. In der offiziellen Pressemitteilung vom Mittwoch erklärte das Bistum, der Bericht werde nun aufmerksam gelesen und die Ergebnisse würden gemeinsam mit dem beauftragten Institut vorgestellt. Die Untersuchung hatte das Bistum Hildesheim vor einem Jahr in Auftrag gegeben. Die Studie soll die Missbrauchsvorwürfe gegen den früheren Hildesheimer Bischof Heinrich Maria Janssen sowie den pensionierten Priester Peter R. prüfen. Das Institut sollte auch klären, ob institutionelles Versagen dazu geführt habe, dass die mutmaßlichen Missbrauchstaten erleichtert und ihre Aufklärung erschwert wurde. Außerdem sollte das Institut nach weiteren möglichen Missbrauchshinweisen forschen. Die Diözese hatte angekündigt, die Ergebnisse im Oktober der Öffentlichkeit vorzustellen. Bischof Norbert Trelle ist dann sehr wahrscheinlich nicht mehr im Amt. Am 5. September wird er 75 Jahre alt und wird daher gemäß Kirchenrecht dem Papst seinen Rücktritt anbieten. Der Niedersächsische Landtag hat ein Verbot von Gesichtsschleiern und Vollverschleierungen in Schulen auf den Weg gebracht. Das Plenum stimmte am Mittwoch für eine Ergänzung des Schulgesetzes. Demnach wird Schülerinnen und Schülern ganz allgemein die Pflicht auferlegt, alles zu unterlassen, was den ordnungsgemäßen Schulbetrieb unmöglich mache. Darunter ist auch eine Verschleierung zu verstehen. SPD-Kultusministerin Frauke Heiligenstadt bezeichnete die Änderung als klare und praxisnahe Rechtsgrundlage für den Umgang mit Verschleierungen an Schulen. Die CDU kündigte an, weiter daran zu arbeiten, ein Verhüllungsverbot in allen öffentlichen Gebäuden von Land und Kommunen gesetzlich zu verankern. Die niedersächsischen Islamverbände DITIB und Schura bezeichneten das Verbot als populistisch und kontraproduktiv. Mit Zwang würde eine Protesthaltung allenfalls weiter verstärkt, erklärten sie. Das Bistum und die Caritas in Osnabrück wollen überschuldeten Menschen künftig mit einer Bürgschaft für ein Bankdarlehen aus der Schuldenfalle helfen. Die beiden katholischen Institutionen haben zu diesem Zweck gemeinsam mit dem Katholischen Verband für Soziale Dienste einen bundesweit einmaligen Bürgschaftsfonds aufgelegt. Nach eigenen Angaben beträgt die Gesamtsumme mehr als 175.000 Euro. Damit könnten Betroffene zukünftig ein Bankdarlehen mit bis zu 5.000 Euro absichern. Hintergrund für die neue Hilfsmaßnahme ist die Tatsache, dass in Deutschland 6,7 Millionen Menschen als überschuldet gelten. In den meisten Fällen gehe es um Überschuldungen, die etwa wegen Jobverlust, Trennung oder Krankheit eingetreten seien, hieß es. Mit Bestürzung und großer Trauer hat der Deutsche Caritasverband auf den Tod von drei Caritas-Mitarbeitern in Afghanistan reagiert. Die drei afghanischen Entwicklungshelfer seien auf dem Rückweg von einem Einsatz in der Provinz Gor aus dem Hinterhalt erschossen worden, teilte Caritas International mit. In der Region hatte es den Angaben zufolge zuvor bereits mehrere Anschläge der Taliban auf Krankenhäuser und andere soziale Einrichtungen gegeben. Man sei tief erschüttert über den Tod der Kollegen, sagte der Leiter von Caritas International, Oliver Müller. Leider stelle man immer häufiger fest, dass humanitäre Helfer weltweit zum Ziel von Anschlägen würden.
Soweit die Meldungen. Unter katholischen Christen gibt es Irritationen, seitdem der Vatikan in einem Schreiben an die Bischöfe klargestellt hat, Hostien dürfen nicht glutenfrei sein. Andernfalls werden sie nicht für die Eucharistiefeier zugelassen. Denn Hostien, diese kleinen weißen Oblaten, sind etwas ganz Besonderes, weiß Nicole Stockhoff, Liturgiereferentin im Bistum Essen.
Also wir Katholiken glauben daran, dass nach dem Hochgebet und wenn die Gemeinde ihre Zustimmung gegeben hat, dass dann Jesus Christus real präsent in der Hostie und im Wein gegenwärtig ist.
Die Eucharistiefeier erinnert an das letzte Abendmahl Jesu. So wie vor rund 2000 Jahren soll auch heute das Brot bzw. die Hostie beschaffen sein. In den Vorschriften des katholischen Messbuchs ist genau festgehalten:
Das Brot zur Feier der Eucharistie muss aus reinem Weizenmehl bereitet und noch frisch sein und nach dem Brauch der lateinischen Kirche ungesäuert sein. Hostien, die nicht aus Weizenmehl bestehen, dürfen nicht verwendet werden. Sie sind ungültige Materie.
Allerdings, Produkte aus Weizenmehl bereiten rund 400.000 Menschen in Deutschland Probleme. Sie leiden an Zöliakie und müssen sich glutenfrei ernähren. Das Klebeeiweiß Gluten ist aber unter anderem in vielen Getreidesorten vorhanden. Doch der für die Eucharistiefeier zuständige römische Kurienkardinal Robert Sarah hat nun in seinem Brief an die Bischöfe noch einmal bekräftigt:
Hostien, die kein Gluten enthalten, sind für die Eucharistie ungültige Materie.
Bei einer anderen Frage ist der Kardinal toleranter.
Die Kongregation hat entschieden, dass eucharistische Materie, die mit genetisch veränderten Organismen zubereitet wurde, als gültige Materie angesehen werden kann.
Obwohl zu Jesu Zeiten sicherlich noch gentechnikfrei gespeist wurde. Was aber tun, wenn einem Katholiken Gluten auf den Magen schlägt? Kann man nicht ausnahmsweise auf andere Zutaten umsteigen?
Eine Hostie, die jetzt aus reinem Kartoffelmehl zum Beispiel hergestellt wird, das ist wieder ungültige Materie und ist deswegen für die Eucharistiefeier nicht zugelassen.
Sagt Liturgiereferentin Nicole Stockhoff, die selbst an der Unverträglichkeit leidet.
Ich habe eine gute Küsterin. Und diese Küsterin legt mir zu Beginn des Gottesdienstes eine glutenarme Hostie in eine kleine Büchse. Und diese Büchse wird mit zum Altar gebracht und dann bekomme ich ganz normal diese glutenarme Hostie.
Offiziell gilt eine Hostie als glutenfrei, wenn der Glutenanteil unter 20 Milligramm pro Kilo liegt. Das ist dem Vatikan allerdings zu wenig.
Diese glutenarmen Hostien enthalten noch ein bisschen mehr an Gluten und sind damit gültige Materie und dementsprechend zugelassen für die Eucharistiefeier.
Gültige Materie, aber für viele Betroffene sündhaft ungesund.
Es gibt Menschen, die auch diese glutenarme Hostie, die für die Eucharistiefeier zugelassen sind, nicht vertragen können. Und diesen Zöliakie-Patienten sagen wir dann sollen sie die Kelchkommunion nehmen.
Also statt der Hostie gibt es dann einen Schluck Wein oder, das ist in Ausnahmefällen bei Alkoholkranken erlaubt, einen Schluck Traubensaft als reine, gültige Materie. Ganz anders sieht es übrigens bei den Protestanten aus. Mit oder ohne Gluten spielt hier für die Oblaten keine Rolle. Von den Hostien, von der allein gültigen Materie, kommen wir nun zu den Geistern. Denn wo die Sonne nie scheint, da gehen die Geister um. Diese Erfahrung machen zumindest Museumsbesucher im ehemaligen Bergwerk Rammelsberg im Harz. Dort lernen sie den schwarzen Abt kennen, der die Kumpel früher beschützte oder in den Schacht stieß. Selbst die Großmutter von Jesus, die Mutter Marias, konnte die Bergleute in Goslar dann nicht mehr retten. Christian Röther über den einst alten Glauben unter Tage.
Tief unter dem Rammelsberg im Harz. Hier herrscht immer Kühlschranktemperatur, 8 bis 10 Grad im Sommer wie im Winter. Die Jahreszeiten haben hier keine Macht, genauso wenig die Tageszeiten. Von den Holzverkleidungen im Stollen tropft das Wasser, immer an die gleichen Stellen. Mit ihrer Hartnäckigkeit schlagen die Tropfen Löcher in den Boden und die Schienen. Das hier ist ein ganz anderer Ort als die Welt über Tage. Untertage konnten den Bergleuten auch schon mal ganz andere Wesen über den Weg laufen, sagt Martin Wetzel. Der Historiker arbeitet im Bergbaumuseum Rammelsberg.
Man war alleine, begegnet Kälte, Feuchtigkeit, es tropft. Es sind also auch viele Geräusche, die auf einen einwirken, wo man vielleicht nicht unbedingt die Ursache sieht. Und dann bewegt man sich in gebückter Haltung, nur mit einem kleinen Licht, was eine offene Flamme ist. Also man sieht, als ob wir heute ein Feuerzeug oder ein Streichholz hier entzünden würden oder eine Kerze, was sich sehr unruhig bewegt, wo natürlich riesige Schattenbilder entstehen.
War es ein Schatten oder doch ein Geist? Der schwarze Abt soll im Rammelsberg umgegangen sein, auch Bergmönch genannt. Ist er noch da oder mit den Bergleuten gegangen? Seit fast 30 Jahren wird hier nichts mehr abgebaut. Zuvor war das Bergwerk über 1000 Jahre im Betrieb. Generation um Generation hat dem Fels Erze abgerungen. Vor allem um Kupfer, Blei und Zink zu gewinnen, aber auch Silber und ein bisschen Gold. Fast 30 Millionen Tonnen Erz wurden in einem Jahrtausend gefördert, trotz des schwarzen Abtes. Oder etwa wegen seiner Hilfe?
Berggeister tun Gutes und Böses. Und wenn man sich in seinem normalen Leben gut geführt hat, fromm war, redlich war, dann war es natürlich so, dass der Berggeist einem geholfen hat. Wenn man das Gegenteil dessen war, dann konnte es durchaus passieren, dass man sich erschrak und in den Schacht gefallen ist und das nicht überlebt hat. Es gibt also Bergamtsakten, die das genauso sehen. Und dass es im Gegenzug dazu natürlich auch nachweisliche Gebete gab, Priester oder Pastoren, die gesagt haben, gut, wir konnten ihn dadurch vertreiben, indem wir dafür oder dagegen gebetet haben.
Gegen den unchristlichen schwarzen Abt halfen also mutmaßlich christliche Gebete. Aber auch mit unchristlichem Zauber probierten es die Bergleute, erklärt Martin Wetzel.
Es gab natürlich auch so aus strenger katholischer Sicht, welche sehen sogar so heidnische Handlungen, dass man wie Schutzzauber, würde ich mal sagen, mitnahm. Also so kleine Glücksbringer. Es ist also in Hüttenöfen gefunden worden, dass ein kleines Holunderzweig am Boden der Hüttenplatte war, was irgendwie ein heidnisches Ritual war, um der Sache immer Glück zu verheißen. Also es ist sicherlich nicht zum Nachteil gewesen.
Glück konnten die Bergleute auch gebrauchen, wenn sie unter Tage Feuer entfachten, um die Erze aus dem Fels zu lösen. Wenn die Flammen erloschen, schufteten die Kumpel bei bis zu 60 Grad und Schwefelgeruch. Zeuge dieser Szenerie wurde kein geringerer als Goethe, der den Rammelsberg dreimal besucht hat. Noch heute erzählen sich die Menschen hier,
dass das, was er dort gesehen hat, dieses Feuersetzen, was wohl sehr beeindruckend gewesen ist, es hat geknistert, es wurde warm, der Fels begann zu knacken, es fielen also schon erste Teile, sprengten sich raus, dass er genau diese Eindrücke, die er da sicherlich auch sehr unvorbereitet auf ihn einwirkten, für seine Höllen- und Teufelsszenerien im Faust verwendet hat.
Trotz Teufeln und Geistern war das Bergwerk bis 1988 in Betrieb. Dann waren alle Erze abgebaut. Seit 25 Jahren ist der Rammelsberg Weltkulturerbe der UNESCO. Das Museum erzählt die Geschichten der Bergleute, ihrer Geister, Gebete und ihrer Schutzheiligen. Während im Ruhrgebiet die heilige Barbara über die Bergleute wachte und wacht, machte hier im Harz die Reformation Schluss mit der katholischen Heiligenverehrung. Nur eine einzige Heilige akzeptierten die Protestanten noch: Anna, die Mutter Marias und Großmutter Jesu. Martin Luther selbst hat diese Tradition begründet.
Durch Luthers Anna-Anrufung während des Gewitters. Er war ja Bergmannssohn und in dem Gewitter bei Schlotheim, wo er also festlegt, er möchte Mönch werden, damit er nicht vom Blitz erschlagen wird, rief er ja die heilige Anna an. Das gilt so als der Ursprungsmythos der Annenverehrung im Bergbau.
Denn wie der Bergmannssohn Luther will auch der Bergmann nicht erschlagen werden. Zurück über Tage. Wenige hundert Meter vom ehemaligen Bergwerk entfernt steht die alte Kirche der Bergleute. Hier baten sie Gott um Hilfe gegen die Tücken der Tiefe und die Geister der Grube. Allerdings waren viele Bergleute offenbar nicht sonderlich motiviert, in den Gottesdienst zu gehen, sagt Martin Wetzel.
Die Bergleute hätten mit Sicherheit nicht an ihnen teilgenommen, wenn die nicht bezahlt worden wären zum Teil. Das ist also wie ein Teil der Schicht angesehen worden ist. Man musste früher aufstehen, man musste in eine sehr kalte, im Winter wohl auch undichte, zugige, nasse Kapelle gehen, die sich am Stadtrand befunden hat. Ohne Licht, weil man den Brennstoff für den Untertagebetrieb natürlich aufgehoben hat. Und man musste eine Stunde dem Gottesdienst lauschen, was auch durchaus sanktioniert worden ist, wenn man da sich irgendwie daneben benahm oder nicht kam.
Und wenn einen Übertage nicht der Priester erwischte, dann Untertage vielleicht der schwarze Abt.
Ein Beitrag von Christian Röther. Soweit Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft. In der Sendung Forum am Sonntag geht es heute Nachmittag um 5:05 um gewissenhaftes Denken und widerständigen Glauben. Thesen der Reformation. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Hollenbach.
NDR Info. wissen, was die Welt bewegt.